Die Radio Wissen. Update.
Wir haben die Chance, bis zu 400.000 Elektrofahrzeuge zu fördern. Wir gehen davon aus, dass sich im Zuge dieser Förderung dann zusätzliche Marktkräfte entwickeln, die den weiteren Hochlauf dann der Elektrofahrzeuge möglich machen.
1 Million Elektroautos will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bis 2020 auf deutschen Straßen sehen. Bis jetzt sind es gerade mal 50.000. Deshalb hat das Kabinett Steuervorteile, eine Kaufprämie und mehr Ladestationen beschlossen. Ob das hilft, um mehr E-Autos auf die Straße zu bringen, ist allerdings umstritten. Das Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Wer sich in Zukunft ein reines Elektroauto kauft, bekommt 4.000 Euro Prämie. Für Kunden, die sich ein Hybridauto anschaffen, also mit Benzin und Elektromotor, gibt es immerhin 3.000 Euro. Das Geld dafür, 1,2 Millionen, kommt zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von der Autoindustrie. Den Bonus gibt es höchstens bis Mitte 2019 oder bis das Geld weg ist. Das Ganze heißt Umweltbonus, soll aber laut Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auch die Wirtschaft ankurbeln.
Wir verbinden damit auch die Erwartung, dass mehr investiert wird in Deutschland in die Forschung und Entwicklung der Batteriegeneration der dritten und vierten Generation und dass wir die Produktion von Batteriezellen, die industrielle Fertigung zurück nach Deutschland haben wollen.
Die Grünen unterstützen die Prämie zwar, finden es aber nicht gerecht, dass mit dem Bund alle Steuerzahler für die Prämie zahlen. Stattdessen fordert der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer eine Reform der Kfz-Steuer.
Wo am Ende die dicken Kisten, die Spritschlucker, die Fahrzeuge, die Klima, Umwelt und Gesundheit belasten, wo die mehr Steuern zahlen und aus den Einnahmen dann der Kaufanreiz finanziert wird.
Die Linke meint, dass die Regierung lieber in die Forschung investieren soll, statt in Prämien. Und auch der Autoexperte Stefan Bratzel kritisiert die Prämie an sich. Er sagt, das Geld wird am falschen Ende ausgegeben. Die Politik hätte es besser nicht in Kaufprämien gesteckt, sondern nur in den Ausbau von Ladestationen.
Das ist eins der großen Hemmnisse neben dem Thema Preis und Reichweite, dass potenzielle Käufer eben keine Garage mit Stromanschluss haben und entsprechend eine Schnelllademöglichkeit eben haben müssen. Und die gibt's noch viel zu wenig.
Pratzel meint, ein Elektroauto müsse für den Kunden so sinnvoll sein, dass er es auch ohne Prämie kauft. Und das tue er eben im Moment noch nicht. Denn erstens sind Elektroautos noch viel zu teuer, nämlich bis zu doppelt so teuer wie normale Autos. Und zweitens kommen sie höchstens 300 bis 400 Kilometer weit, weil die Batterien noch nicht weiterentwickelt sind. Tatsächlich will die Regierung auch 300 Millionen Euro ausgeben, um 15.000 neue Ladestationen zu bauen, zum Beispiel an Supermärkten oder Sportplätzen. Und Steuervorteile soll es auch geben. E-Autos sollen nicht mehr nur 5 Jahre von der Kfz-Steuer befreit sein, sondern 10 Jahre. Wer im Betrieb sein E-Auto auflädt, muss das nicht als geldwerten Vorteil bei der Steuer anmelden. Gute Ansätze, meint der Präsident des Bundesverbands E-Mobilität Kurt Siegel in der ARD, aber zu spät.
Das alles sind Dinge, die hätte man schon seit 3 Jahren regeln können. Weiter geht's mit Ladeinfrastruktur, Schnellladen an den Autobahnraststätten. Man fängt jetzt damit an, aber es zieht sich.
Auch jetzt sind die Pläne noch nicht ganz durch. Teilweise müssen noch die EU-Kommission und der Haushaltsausschuss des Bundestags grünes Licht geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Valentin Markus twittert, Elektroautos sind wie Bobbycars, man kommt eben nicht weit damit. Und das Design sieht auch doof aus. Max Knirsch meint, Elektroautos bringen nichts, wenn die dafür notwendige Infrastruktur fehlt, fördert Ladestationen. Clausius Mohn schreibt, jemand, der bis 60.000 Euro für ein Auto ausgeben kann, 4.000 Euro zuzüglich 10 Jahre Kfz-Steuer zu schenken, das ist ja hanebüchen. Stefan E. meint auf tagesschau.de, ich finde das so nicht in Ordnung. Warum soll ich aus meinen Steuern der Automobilindustrie zuzahlen, beziehungsweise jemanden, der sich ohnehin ein Elektroauto leisten kann? Das muss doch anders gehen, zum Beispiel mit elektrisch betriebenen Taxis und so weiter. Dafür wäre ich auch bereit, etwas zu bezahlen. Nachtwind schreibt, danke liebe Regierung, Umverteilung von unten nach oben nennt man das. Und auch Dr. Bashir sieht es so, tolle Idee, finanzieren wir doch einfach aus den Steuergeldern aller den Einkaufszweit- oder Drittwagen der ansonsten SUV-fahrenden Besserverdienerfamilie. Und wenn die dann genügend Solarmodule auf ihrem Hausdach haben, ist das sogar umweltfreundlich.
Was sonst noch wichtig war.
Darf der Unkrautvernichter Glyphosat in Europa weiter eingesetzt werden? Um diese Frage zu beantworten, sitzen gerade Vertreter der EU-Staaten in einem Fachausschuss in Brüssel zusammen. Spätestens morgen wollen sie darüber abstimmen, ob Glyphosat in der EU weiter zugelassen wird. Denn die aktuelle Zulassung in der EU läuft zum 30. Juni aus. In Deutschland ist sich die Große Koalition beim Thema Glyphosat nicht einig. Die Union will es zulassen, die SPD nicht, sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.
Es bleibt eben die Offenheit der Frage, wie ist es mit der menschlichen Gesundheit? Und das ist ein übergeordneter Gesichtspunkt, der über die engeren Zuständigkeiten des Umweltministeriums hinausgeht. Und deswegen haben sich alle sozialdemokratischen Ministerien entschieden, nicht der Verlängerung zustimmen zu wollen.
Wenn die Regierung weiter zerstritten ist, bedeutet das, dass sich Deutschland in der EU-Abstimmung enthalten muss. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat heute in Berlin 145.000 Unterschriften gegen Glyphosat an das Bundeslandwirtschaftsministerium übergeben. Der Bauernverband fordert dagegen, dass das Mittel weiter zugelassen wird. Glyphosat steht in Verdacht, krebserregend zu sein. Vor 2 Jahren hat die islamistische Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria mehr als 200 Schülerinnen entführt. Jetzt sollen Soldaten eins der Mädchen aus dem Ort Chibok wiedergefunden haben, laut BBC in einem Wald an der Grenze zu Kamerun. Die Berichte zum Thema sind im Moment noch ziemlich verworren. Der Onkel des Mädchens sagt, dass sie alleine umhergeirrt ist, als sie gefunden wurde. Ein Sprecher ihres Heimatdorfes hat erklärt, dass die Armee möglicherweise noch mehr der Mädchen befreien konnte. Insgesamt sind vor 2 Jahren 270 Mädchen entführt worden. Knapp 60 davon konnten direkt fliehen. Die anderen gelten bis heute als vermisst. 11 Wochen sind es noch bis zu den Olympischen Spielen in Rio und es könnte sein, dass russische Leichtathleten dort nicht starten dürfen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat nach neuen Dopingvorwürfen Ermittlungen eingeleitet. IOC-Präsident Thomas Bach sagt, je nachdem, was dabei rauskommt, könnte es eine Olympiasperre geben. Nach Ansicht des Kreml-kritischen Journalisten Anton Arjech ist besonders der russische Sport für flächendeckendes Doping anfällig.
Nach dem Anti-Doping-Kodex ist der Sportler selbst für alles verantwortlich. Aber in unserem Land sind es Sportler nicht gewohnt, selbst zu handeln. Sie hören nur auf den Trainer. Bekommt man Pillen, nimmt man sie. Wird eine Spritze gereicht, lässt man sich spritzen. Doch wenn der Sportler erwischt wird, wollen die Trainer nichts damit zu tun haben. Der Athlet wird bestraft und die Chefs geben die Pillen schon anderen Sportlern.
Ein früherer russischer Dopingermittler hatte diese Woche zugegeben, dass er bei den Winterspielen in Sotschi vor 2 Jahren systematisch Dopingproben russischer Sportler manipuliert hatte. Der Astronaut Alexander Gerst wird als erster Deutscher Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Es wird sein 2. Flug ins All. Geplant ist, dass er ab Mai 2018 ein halbes Jahr dort bleibt. Seine erste Zeit auf der Raumstation war vor 2 Jahren. Damals haben viele ihn auf Twitter und Facebook verfolgt.
Was noch wichtig wird.
In der Türkei stimmt das Parlament bis Ende der Woche darüber ab, ob die Immunität von etwa einem Viertel der Abgeordneten aufgehoben werden soll. Funktionieren soll das über eine Verfassungsänderung, für die 2 Wahlgänge nötig sind. Der erste Wahlgang ist schon durch. Gestern Abend hat eine Mehrheit der Abgeordneten für eine Änderung gestimmt. Der entscheidende 2. Wahlgang ist dann am Freitag. Konkret sollen 138 Abgeordnete die Immunität verlieren, vor allem Abgeordnete der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP. Sie könnten dann nach den Antiterrorgesetzen der Türkei verfolgt werden. HDP-Chef Selahattin Demirtas kritisiert die Pläne.
Die Aufhebung der Immunität führt zum Staatsstreich und zu einem diktatorischen Regime. Wir waren für die Aufhebung aller Immunitäten, aber das wollten sie nicht akzeptieren. Nun wird über eine Vorlage abgestimmt, die verfassungswidrig ist.
Mehrere Europaabgeordnete haben heute eine Petition gegen die türkischen Pläne unterzeichnet. Sie sagen, es verstößt gegen demokratische Prinzipien, die Opposition auf diesem Weg zum Schweigen zu bringen. Falls im Wahlgang am Freitag die notwendige 2-Drittel-Mehrheit nicht erreicht wird, könnte es eine Volksbefragung geben.
Und sonst in der Welt?
In Afghanistan schließt die Regierung offenbar Frieden mit einem der meistgesuchten Kriegsherren des Landes. Es geht um den Anführer der Mujahedin, Gulbuddin Hekmatyar. Seine Gruppe Hizb-e-Islami hatte in den 80er Jahren gegen die sowjetische Besatzung gekämpft und später gegen die afghanische Regierung. Genauso wie die etwas größere Widerstandsgruppe der Taliban. Ein Regierungsvertreter sagte heute im Fernsehen, dass heute noch mit Hekmatyar ein Abkommen unterzeichnet wird. Das legt fest, dass er für vergangene Taten nicht bestraft wird. 2 Jahre hatten beide Seiten verhandelt. Beobachter meinen, dass dieses Abkommen möglicherweise auch die Verhandlungen mit den Taliban voranbringen kann.
Pfuschen bei der Prüfung, zum Beispiel per WhatsApp oder Facebook, das ist im Irak offenbar ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Deswegen hat die Regierung jetzt einfach das Internet zeitweise abschalten lassen. Der Internetanalyst DIN Research meldet, dass das Internet im Irak vom 14. bis zum 16. Mai jeweils 3 Stunden lang nicht zu erreichen war. Mehrere Blogger sagen, dass der Shutdown genau in die Zeit der Prüfungen an den Schulen fiel. Eine Sprecherin des irakischen Erziehungsministeriums bestätigte dem Fernsehsender NBC, dass es das Internet hat abschalten lassen, um Schüler beim Pfuschen zu hindern. Sie sagte, dass Mitarbeiter im Ministerium versucht haben sollen, Prüfungsfragen vorab weiterzugeben. Irakische Schüler erzählten der NBC, dass sie letztes Jahr solche Fragen für Geld im Netz kaufen konnten, zum Beispiel über Facebook-Gruppen. Im Irak gibt es zentrale, standardisierte Prüfungen. Die Behörden in China bekommen ein fragwürdiges Ritual nicht in den Griff. Die Geisterhochzeit. Wie die Zeitung People's Daily schreibt, ist in Nordchina wieder ein Fall aufgeflogen. Eine Familie hatte die Leiche einer jungen Frau gekauft für umgerechnet fast 25.000 Euro. Das Ziel? Sie wollte die tote Frau mit ihrem verstorbenen Sohn verheiraten und die beiden Leichen gemeinsam begraben. Solche Geisterhochzeiten sind in China seit dem 17. Jahrhundert bekannt, sind aber heute eigentlich verboten. Trotzdem kommen sie immer wieder vor, weil es für viele Familien eine Schande ist, wenn eines ihrer Kinder unverheiratet stirbt. In den letzten Jahren sind in China mehrere Händlerringe aufgeflogen, die Gräber ausgehoben oder sogar Menschen ermordet hatten, um an Leichen für solche Rituale zu kommen.
Wissensnachrichten.
Vielleicht gehört ihr ja zu denen, die sagen, gentechnisch veränderte Lebensmittel kommen mir nicht auf den Teller. So geht es ja vielen bei uns. In den USA ist jetzt eine neue Studie rausgekommen, eine große Bestandsaufnahme zu Risiken und Nebenwirkungen von Genfood. Und zwar mit dem Ergebnis, gentechnisch veränderte Lebensmittel sind grundsätzlich gesundheitlich unbedenklich. Anna Berling hat sich die Studie näher angeguckt. Ist damit die Diskussion um genetisch veränderte Lebensmittel zumindest in den USA erstmal beendet, Anna?
Nee, ich glaube nicht, eher im Gegenteil. Das zeigen auch die ersten Reaktionen nach der Veröffentlichung. Und auch die Forscher selbst, alle übrigens von der renommierten US Academy of Science, schreiben im Vorwort, einfache Antworten, die hättet ihr zwar gerne, aber sorry, die können wir nicht liefern. Das heißt zum Beispiel, ja, die Erkenntnis, dass Stand heute kein Gesundheitsrisiko erkennbar ist, ist ein Ergebnis dieser Studie, für die an die 1000 Untersuchungen ausgewertet wurden, die es schon gab. Das ist aber auch nicht so furchtbar überraschend, denn zu dem Schluss sind eben auch schon viele frühere Studien gekommen.
Und außerdem gibt es noch ein Aber.
Ja, es gibt sogar mehrere Abers. So muss man beispielsweise ja auch das ökologische Risiko berücksichtigen. Und da sagen die Forscher, dass bei gentechnisch veränderten Pflanzen, die besser gegen Insekten geschützt sind, zwar weniger Insektizide versprüht werden müssen, aber die Pflanzen, die ja auch gegen Pflanzenschutzmittel resistent sind, die verleiten die Landwirte offensichtlich dazu, mehr Herbizide einzusetzen. Und das wiederum sorgt wohl dafür, dass Unkraut resistent wird gegen Herbizide und man davon immer mehr braucht. Überraschend fanden die Wissenschaftler selbst außerdem eine Erkenntnis, zumindest in einer Industrienation wie den USA steigern gentechnisch veränderte Pflanzen nicht den Ertrag auf Feldern. Der würde nämlich auch von selbst steigen. Damit kann man ein Hauptargument der Befürworter von Gentechnik, nämlich Gentechnik verbessert die Ernte, so eigentlich nicht mehr stehen lassen.
Jetzt wird ja in der EU immer wieder mal über die Kennzeichnungspflicht für Genfood gestritten. Sagen die Wissenschaftler auch, was sie davon halten?
Ja, und an der Antwort sieht man auch, dass das ganze Thema einfach nicht so klar schwarz oder weiß gesehen werden kann, sondern differenziert betrachtet werden muss. Die Forscher sagen nämlich, aus wissenschaftlicher Sicht bräuchte man keine Kennzeichnung. Sie raten aber trotzdem dazu, einfach damit es für die Verbraucher transparenter ist und sie erkennen können, was sie da einkaufen.
Also wir halten fest, einfache Antworten auf die Frage Genfood ja oder nein gibt es weiterhin nicht, dafür aber immerhin einige neue Erkenntnisse. Wir gucken als nächstes in die Tierwelt. Es geht um Babyschildkröten, die mit der zunehmenden Lichtverschmutzung zu kämpfen haben.
Ja, denn das künstliche Licht lenkt sie vom Mondlicht ab, das ihnen den Weg weist vom Strand ins Meer, nachdem sie geschlüpft sind. Wissenschaftler aus Australien haben die Routen von 40 jungen Schildkröten aufgezeichnet und sie konnten zeigen, dass die Wege der Tiere unter dem Einfluss von künstlichem Licht deutlich von der üblichen Route abweichen. Das Problem ist, dass Schildkröten, die sozusagen vom rechten Weg abkommen, leichtere Beute sind für ihre Fressfeinde und das gefährdet natürlich ihren Bestand.
Die Lichtverschmutzung hat also nicht nur für Menschen negative Folgen, sondern zum Beispiel eben auch für Schildkröten. Zum Schluss noch ins Dunkel, genauer ins Darknet. Da müssen sich die Nutzer einer bestimmten Seite jetzt ein paar Gedanken machen.
Es geht um die Darknet-Seite Nalt.io, die laut The Register gehackt wurde. Die Seite wird offenbar gerne von Kreditkartenbetrügern benutzt, weil da Informationen wie Kreditkartendaten ausgetauscht werden können oder man auch nachlesen kann, wie man ein Virus baut oder Sicherheitslücken einer Software nutzt. Der Hacker hat jetzt Nutzernamen, E-Mail und IP-Adressen von Usern der Seite veröffentlicht, was für die Polizei in einigen Ländern ziemlich interessant sein könnte, weil sie so möglicherweise rausfinden kann, wer hinter bestimmten Verbrechen steckt.
Im Darknet sind Hacker also diesmal selbst gehackt worden. Dankeschön, Anna.
Wetter.
Einen schönen Frühlingsabend bekommen wir, den gibt es allerdings nur im Osten und Süden. Über dem Rest des Landes hängen dicke Wolken, im Westen auch mit Regen und Gewittern und Sturmböen. In der Nacht bleibt es so, dabei sinken die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute, sehr wechselhaft, zum Teil auch mit kräftigen Schauern und Gewittern. Im Westen kommt am Nachmittag häufiger die Sonne raus, die Temperaturen erreichen höchstens 15 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.